Moin Moin, herzlich willkommen bei Leinwandliebe, heute mit einer kleinen Spezialausgabe zum Fantasy Filmfest, einem Festival in Deutschland, das mir persönlich natürlich sowieso extrem am Herzen liegt und von dem wir in diesem Jahr auch wieder ganz stolz Medienpartner sind. Und heute bei uns im Studio hier bei Wikipedia und Filmstarts zu Gast ist Fredi, sage ich einfach mal, Friederike Dellert, die das mit zwei Kollegen eigentlich zusammenschmeißt. Oder was ist deine offizielle Berufsbezeichnung?
Genau, also wir sind Festivaldirektoren als Trio zu dritt, also ich und Rainer Stefan und Arthur Brzozowski. Und ja, danke, dass ich hier sein kann. Hallo.
Genau, wir wollen heute so ein bisschen zurückgucken aufs letzte Jahr oder die letzten Monate, so ein bisschen zu dem Kampf, dieses Ding überhaupt jetzt zustande zu bringen. Und jetzt sieht es ja momentan ziemlich gut aus, mit dass die Kinos auch einigermaßen voll werden und dass man wieder wirklich gemeinsam das alles erleben kann. Darüber wollen wir ein bisschen reden. Außerdem wollen wir euch ein paar Geheimtipps mit auf den Weg geben, so für jeden Geschmack das Richtige aus dem Programm. Auch wenn ihr, also ich habe es früher immer am ersten Tag, wo das Programm kam, habe ich es auswendig gelernt und ich habe mir für jede einzelne Stadt in Deutschland überlegt, das läuft ja in mehreren Städten gleichzeitig oder nacheinander, für jede einzelne Stadt überlegt, was ich denn dort gucken würde, selbst wenn ich da gar nicht war. Also das war damals alles ein bisschen extrem, aber für diejenigen von euch, die das vielleicht nicht machen wollen, haben wir für jeden Geschmack ein paar Geheimtipps, die Fredi uns mitgebracht hat. Und aber vielleicht am Anfang noch einmal kurz, dass du aufzählst, wann, wo, wie geht's denn los?
Genau, wir starten jetzt am Sonntag. Das ist eine Premiere. Das Festival hat noch nie am Sonntag angefangen, und zwar in Berlin und Stuttgart. Es geht dann auch bis zum kommenden Sonntag, also 8 Tage. Und danach sind wir in Frankfurt und Nürnberg in der übernächsten Woche. Und als in der dritten Woche geht es dann nochmal los in Hamburg, München und Köln.
Genau, und das sind jetzt dieses Jahr im Vergleich zum letzten Jahr, weil so ein bisschen abgespeckte Corona-Version. Wie groß geht's denn dieses Jahr wieder?
Na, wir sind jetzt mit 8 Tagen und fast 40 Filmen schon wieder gut dabei. Also die ganzen Corona-Editionen von uns, wir haben nicht nur das Fantasy Filmfest, sondern eigentlich auch die Nights und die eigentlich auch die White Nights. Das war besonders schwer natürlich, wegen Winter war schwierig mit Corona. Aber alle unsere Events haben seit Corona kleiner stattgefunden, und aber rein physisch immerhin. Wir haben es geschafft, immer nur wirklich reine Veranstaltung im Kino zu machen. Aber jetzt freue ich mich einfach nach ja wirklich limitierteren Versionen 2020 und auch jetzt im Juni 2021, wo wir auch ja neben weniger Filmen, auch zum Beispiel beim Hauptfestival letztes Jahr, keine Wettbewerbe dabei hatten, dass es jetzt wirklich schon wieder sich gut anfühlt und sehr an der alten Form anknüpft.
Wäre ja auch ein bisschen schade gewesen, jetzt ausgerechnet zur 35. Ausgabe. Ich meine, das muss man sich auch mal vorstellen. Ihr kommt ja echt schon so in A-Festival-Region mit 35.
Das rutscht runter wie Öl. Außer, dass ich mich ein bisschen alt fühle an der Stelle. Aber danke.
Ja, das ist ja schon ziemlich unglaublich. Habt ihr euch denn jetzt die Corona-Auszeit oder die... Ihr habt ja keine Auszeit gemacht, zum Glück. Das war immer so, dass auch diese kleineren Fantasy-Film-Festival Nights, das war immer sowas, wo man sich zumindest so ein bisschen drauf freuen konnte, auch wenn sonst nichts passiert ist. Also es war im letzten Jahr schon sehr schön, dass es das gab. Aber habt ihr sozusagen, dass es ein bisschen weniger war, dazu genutzt, euch jetzt für dieses Jahr so richtig Gedanken zu machen oder irgendwie was Neues?
Ja, also eine Sache haben wir tatsächlich sozusagen uns in der Zeit vorgenommen. Und zwar war das so ein Relaunch von unserem gesamten visuellen Konzept des Festivals. Wir haben ja schon immer so ein bisschen das Problem gehabt, dass der Name Fantasy Filmfest als Begriff so ein bisschen falsch verstanden werden kann. Also viele Zuschauer, die es noch nicht kennen, die denken dann bei dem Wort irgendwie so an die alten Fantasy-Schinken aus den 80er Jahren, so mit Elfen und Feen und Zauberern. Und das ist ja eigentlich ein Image, ein verstaubtes Image, was uns gar nicht gerecht wird. Das Festivalprogramm hat sich sowieso über die Jahrzehnte so geändert. Und wir decken so eine breites Spektrum an tollen Filmen für Cineasten ab, ja, sodass wir ja eigentlich gedacht haben, oh, was können wir denn tun, um und sozusagen diesem Image oder diesen, nicht diesem Image, sondern diesen Inhalten halt dann wirklich auch mal gerecht zu werden oder gerecht Herr zu werden. Und da haben wir, ja, wie gesagt, uns dieses visuelle Konzept vorgeknöpft und gesagt, wir möchten jetzt irgendwie in so eine was Stimmiges haben, was wirklich alle Bereiche, sowohl die Homepage als auch das Poster-Design, als den, auch den Katalog, den Festival-Trailer, alles zusammen so thematisch anfasst und so ein bisschen in eine coole Richtung gehen, die auch das Arthouse, was ja auch ein Schwerpunkt im Festival ist, mit rein nimmt. Und ja, also ich finde, es ist interessant, toll geworden. Es hat ein junges Grafikteam gemacht, Delius Grafik heißen die. Und die haben dieses Jahr vorgeschlagen, dass wir thematisch mit dem Begriff Eintauchen das Festival beschreiben, so als Hintergrund dieses so Eintauchen in Film, das so eine Sogwirkung hat, der Film, der einen so wegnimmt in eine andere Welt. Also dieses Wort Eintauchen war so der Oberbegriff, wo wir uns jetzt orientiert haben, und dazu wurde dann auch ein eigener Festival-Trailer gedreht, der jetzt auch gerade in vielen Kinos läuft, und ja, wir sind total stolz und gespannt, wie das auch ankommt.
Apropos Eintauchen, das Fantasy Filmfest war für mich ja, ich glaube, ich hätte diesen Job gar nicht, wenn es das Fantasy Filmfest nicht geben würde. Und apropos Job, ich habe natürlich jetzt schon mal total versagt als Vertretung von Sebastian, der hier normalerweise moderiert. Ich habe bis jetzt noch nicht mal meinen Namen gesagt.
Oh je.
Also,
entschuldige, Christoph.
Ich bin Christoph Petersen, Chefredakteur von Filmstarts, und war ja hier schon öfter dabei, also die meisten dürfen mich kennen, aber es gehört sich trotzdem. Aber da kann ich in dem Zusammenhang auch nochmal vorne anfangen. Weil meine große Kinoleidenschaft begann ja vor allen Dingen mit Scream, wo ich mich als 13-Jähriger reingeschlichen habe oder gar nicht reingeschlichen. Beim ersten Teil ging das noch bei uns im Kleinstadtkino. Da durfte man jeden Film, egal ab wann der war, konnte man gucken, ob sie, aber hauptsache sie haben Geld bekommen, waren ja immer nur 5 Leute da. So, und dann war das Besondere, nach dem Film erzählten mir alle meine Freunde, wie lustig der Film sei und dass der ja so ironisch sei und so einen Meta-Humor, und der würde das Genre so durch den Kakao ziehen, und ich saß da bippern und habe immer nur mit dem Kopf genickt und nicht gewusst, wovon die sprechen, weil ich habe irgendwie mich da nicht mehr aus dem Haus getraut und habe eine Woche lang nicht geschlafen, und seitdem renne ich diesem Gefühl hinterher. Natürlich kriege ich es nicht mehr, weil heute erschrecke ich mich nicht mehr im Kino, leider. Auch wenn ich das total gern würde. Aber dann ging das so los, als man dann mitbekommen hat, dass es sogar ein Fantasy-Filmfest gibt und die zeigen fast oder ganz viele Horrorfilme. Da wollte man dann natürlich hin. Und dann die ersten Jahre hat man sich auch bei euch reingeschlichen. Das war aber gar nicht so einfach, weil da habt ihr schon ein bisschen aufgepasst, auch schon damals. Und dann, als ich 18 wurde, Dauerkarte sofort. Da musste ich ja noch richtig sparen, über Monate hinweg mein Taschengeld. Aber seitdem auch wirklich jede einzelne Vorstellung gesehen. Also seit ziemlich genau 20 Jahren.
Musstet ihr mal ausrechnen, wie viele Filme das dann insgesamt wohl gewesen sind?
Ja, ich habe das jetzt seit ein paar Jahren auf dem, mache ich das, ne? Aber es sind bestimmt schon, lass das mal 50. Also wenn man die Nights und so mitrechnet, habe ich über 1000 Filme auf dem Fantasy-Filmfest gesehen.
Das finde ich toll, wirklich. Dankeschön.
Genau, und dann am Anfang war das ja noch für die Jüngeren unter euch. Früher war das immer noch so, dass 2 Filme gleichzeitig in 2 Sälen liefen. Und das war natürlich, welches von meinen beiden Kindern bringe ich jetzt um? So das Niveau, aber dann so 60 Mal in einer Woche oder 40 Mal, das war ganz schön hart. Es ist vielleicht nicht mehr ganz so aufregend, aber es ist weniger anstrengend bei euch jetzt einfach alles durchzugucken. Und da fast alle Filme super sind, ist das ja auch nicht so problematisch, sich einfach in eure Hände zu übergeben und einfach zu sagen, ich bleib jetzt sitzen, der nächste Film wird auch gut. Der einzige kleine Nachteil bei mir da jetzt ist, ich gucke immer sozusagen zwischen Februar und September kaum noch Genre-Kinos auf Festivals oder sonst wo, weil ich immer Schiss habe, dass die Filme dann bei euch laufen und ich sie schon kenne. Aha. Und ich versuche immer das ganze Jahr von allem Abstand zu halten, was irgendwie auf dem Fantasy-Filmfest laufen könnte, weil ich habe es jetzt dieses Jahr recht gut geschafft. Wie viele hattest du gesagt, wie viele Filme habt ihr?
Knapp 40.
Guck, und ich kenne nur 2. Ja. Und das ist schon mal ein sehr guter Jahrgang für mich. Da freue ich mich sehr drüber.
Ich könnte mich gar nicht so kasteien, Christoph.
Ich bin ja einer der größten Kinoliebhaber in Deutschland, glaube ich, kann ich mal so sagen. Aber das Fantasy Filmfest kommt ja noch davor. So, das steht ja noch darüber. So, ihr seid ja schuld an allem. Und dementsprechend, das muss man dann schon irgendwie gucken. Und dann das Jahr einmal lege ich mir so eine Liste an mit allen Filmen, die ich nicht geguckt habe. Und wenn sie dann bei euch nicht gelaufen sind, dann gucke ich sie halt hinterher.
Dann guckst du sie noch hinterher.
Aber,
sehr gut.
Das ist so die Sache, genau.
Ja, wo du gerade noch so auch so an Zeiten von Scream und so, also das ein wichtiger Punkt für Genrefans ist natürlich auch, dass die Filme immer ungeschnitten bei uns gezeigt werden und im Original. Das sind natürlich auch wichtige Elemente für so ein Festivalpublikum und auch für die Stimmung. Und ja, Scream wird ja jetzt auch gerade fertig gemacht schon für die neue Generation, aber ich erinnere mich auch noch sehr, sehr gut an diese Premiere damals und wie da auch dann wieder ein neuer Trend ausgelöst wurde, ja, von also dass Slasher dann quasi wieder so salonfähig wurde oder so viel gemacht wurde dann in der Richtung. Und das mit dem, was du sagst, mit den lustigen, also dass viele deiner Freundinnen meinten, es ist lustig, das ist natürlich tatsächlich so, dass am Anfang man als Genre-Fan also wirklich sich noch gruselt und total aufgeregt ist dann später durch so einen analytischen Blick auf die Sachen natürlich auch viel mehr Ironie entdecken kann oder was der Regisseur versucht hat und in welcher Form irgendwie zu machen. Und das kann man dann besser einordnen und hat dann einfach nicht nur Grusel, sondern viele andere Aspekte auch. Aber ich persönlich habe immer versucht, mir die Gruselmomente auch zu erhalten. Also ich grusel mich immer noch und da bin ich stolz drauf.
Ja, das würde ich sowas gerne. Es funktioniert einfach nicht. Aber das ist ja das Interessante. Also mir macht das unglaublich viel Spaß, weil gerade im Slasher-Genre, da war ja bei euch damals das Tolle. Klar, Scream lief dann auch ein paar Wochen oder Monate später im Kino an. Aber so 2-3 Jahre später habt ihr dann halt, als dieser Trend richtig losging, auch die Slasher aus Australien gezeigt. Und ihr habt die Slasher aus Südamerika sogar gezeigt, die spanischen.
Ja.
Ich glaube, da war einer der erste Slasher aus Chile, lief damals, glaube ich, bei euch oder einem dieser Länder. Und ja, diese Sachen gab es dann halt nur bei euch. Und wenn man sich dann wirklich für diesen Trend interessiert hat, dann musste man halt dahin. Und damals ja natürlich noch alles auf 35 Meter, da war das ja echt unmöglich, die Sachen zu sehen. Die kamen ja auch nicht auf DVD raus zum Teil.
Ja. Kommen sie immer noch, also es ist immer noch, der Markt ist immer noch so, dass es auch immer Filme gibt, die einfach durchs Raster fallen. Also das muss man schon sagen. Also gerade dieses Jahr haben wir einen ungewöhnlich hohen Anteil von Filmen im Programm, die im Moment noch gar keinen Verleih haben.
Ja, aber das ist für die Branche vielleicht doof, aber für den Wert eures Festivals ja hoch. Weil ich habe zusammen mit einer Freundin versuchen wir gerade in jedem Jahrgang, also immer, wir gucken Fantasy Filmfest und dann das Jahr bis zum nächsten Fantasy Filmfest, versuchen wir den Jahrgang von vor 30 Jahren durchzugucken. Weil da waren wir ja noch nicht dabei, wir haben ja später angefangen. So, also versuchen wir jetzt gerade so den Jahrgang von 91.
Oha, interessant.
Also, und alter Schwede, habt ihr damals merkwürdige Filme gezeigt. Das ist so unfassbar, wie schwer das ist, da ranzukommen. Irgend so eine tschechischen, was weiß ich was für Produktion, wo ich nicht weiß, wo ich die herkriegen soll. Da suche ich monatelang nach einzelnen Filmen.
Ja, hoffentlich wird es spannend, ob man das in 10, 20 Jahren klopf, 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 toi, 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 was man dann sagt über das Programm von vor 30 Jahren. Also es ist sicherlich immer spannend, solche Zeitvergleiche zu machen.
Ja, und es ist halt spannend. Ich finde es gar nicht schlimm, wenn dann mal so Filme so weg sind, aber man gehört zu der kleinen Gruppe, die sie trotzdem gesehen haben. Es muss einfach eine gute Mischung sein. Klar braucht man auch die großen Sachen, aber so Entdeckungen finde ich halt auch cool.
Das ist genau das, was ich auch, also was mir immer besonders wichtig bei der Programmierung ist, dass wir genau so eine Mischung irgendwie hinkriegen. Und also ich bin ja auch persönlich ein totaler Mainstream-Liebhaber, wirklich. Also ich kann alles Mainstream gucken, aber der Indie-Film, das ist halt nochmal was anderes, weil die richtigen Entdeckungen, also was du nicht erwartest, wo du eigentlich gar keine Erwartungshaltung hast und dann fegt sich dann plötzlich so um oder lässt sich ganz doll was spüren, das hast du einfach im Indie-Bereich und weniger im Mainstream, meiner Meinung nach. Und deswegen ist da auch die Liebhaberei zu verorten.
Genau, und die großen Indie-Klassiker waren auch mal vollkommen unbekannt und keiner kannte sie. Und in Deutschland liefen sowohl Amelie als auch Donnie Darko als allererstes auf dem Fantasy-Filmfest.
Ja.
Wo keiner so richtig sie auf dem Plan hatte. Und dann, als man da aus dem Kino kam und dann die Gespräche danach, alter Schwede.
Ja.
Bei Amelie haben sowieso alle geheult, aber dann bei Donnie Darko ging natürlich auf der einen Seite so dieses Rätselraten los, was das eigentlich alles sollte. Aber gleichzeitig auch so dieses, man hat sofort gespürt, das ist so ein Film, über den redet man auch tatsächlich dann in 20, 30 Jahren noch.
Ja, das stimmt.
Das macht viel Spaß. Aber apropos viel Spaß, vielleicht dieses Jahr nicht so viel Spaß oder gerade besonders aufregend, in Corona-Zeiten so ein Programm zusammenstellen.
Ja, nee, war auf jeden Fall, war herausfordernd. Also ganz klar, Corona hat so viel Verschiebung mit sich gebracht. Allein dieser ganze Blockbuster-Stau, der im Moment gerade im Kino los ist. Und also das heißt, wir hatten die Verleiher, mit denen wir ja sehr intensiv zusammenarbeiten, die haben große Terminierungsprobleme, also dass sie einfach gar nicht so richtig wussten, wann sie was wie herausbringen können. Dann teilweise wurden so Kurzschlussentscheidungen auch getroffen oder mussten getroffen werden. Also das heißt, die Zusammenarbeit hat sich für mich, die ich ja das Programm, das ist einer meiner Schwerpunkte, mache, war die Zusammenarbeit mit den verschiedenen Firmen ganz anders als üblicherweise und man musste sehr flexibel sein und ich habe jetzt auch dieses Jahr einen ungewöhnlich starken Anteil von internationalen Partnern dabei, also konnte jetzt gar nicht nur mit deutschen Firmen kooperieren, sondern wir haben jetzt auch wirklich wahnsinnig viel von Weltvertrieben eingekauft und ja, also das war auf jeden Fall eine ganz andere Situation.
Und ist es, wie sehr schwankte so euer Ziel, wie viele Filme ihr zeigen wollt? Über das Jahr immer mehr? Oder hat sich jetzt die 40 Filme, war das eine Entscheidung mit, das macht Sinn für uns, was das Risiko angeht? Oder sind das die 40 Filme, die halt dabei rumgekommen sind?
Nee, also das war von Anfang an gleich, also so hatten wir es angelegt. Wir wollten auf diese 8 Tage gehen und hatten gesagt, das wäre eine schöne Anzahl. Natürlich weiß man im Moment nicht so genau, also was los ist. Also wir sind da ganz ins Blaue gegangen mit der Frage, wie viele Filme wird man dann im Endeffekt zusammenstellen können, wie entwickelt sich der Indie-Bereich mit diesen Pandemie-Problemen, die ja teilweise waren. Bin jetzt aber eigentlich wirklich sehr zufrieden und auch zuversichtlich für die kommenden Jahre, dass da jetzt nicht irgendwie eine große Auswirkung, man hat ja befürchtet, dass dann irgendwie Filme nicht da sind oder so, weil so ein Drehstopp war. Also ich glaub das nicht. Also ich glaube auch, dass tatsächlich viele Filmemacher die Zeit genutzt haben, vielleicht auch um sich selber mit der Pandemie zu beschäftigen oder so spannende neue Ansätze, auch mit so einem bestimmten Reglementierung, was Drehs und so betrifft, machen. Und also ich bin da auf jeden Fall ganz zuversichtlich. Und wie gesagt, wir haben jetzt dieses Programm mit den 8 Tagen, 40 Filmen. Und also was ich an der Stelle gleich schon mal sagen kann, ist, wir haben sehr gezittert, dass das Programm jetzt im Spätherbst, was ja auch ein ungewöhnlicher Termin ist, normalerweise sind wir im September. Und wegen Bond und Dune und diesen ganzen großen Starts mussten wir jetzt so weit nach hinten gehen. Ja, und wir hatten Angst, dass irgendwie doch nochmal diese vierte Welle uns dann das Genick bricht oder so. Man wusste ja jetzt nichts von noch Wochen, Monaten. Ja, jetzt sieht sehr gut aus, dass alles offen bleibt, dass wir über die Bühne. Trotzdem haben wir dann entschieden, dass wir unser übliches Event, die White Nights, im Januar nochmal aussetzen werden. Einfach, weil es jetzt auch zu dicht dran wäre, ja, und wir auch mal eine Pause brauchen nach dieser ganzen Zitterpartie der letzten anderthalb Jahre. Und wir werden dann im April wieder mit einem 4-tägigen Nights-Programm zurückkommen. Und eigentlich wollten wir es jetzt, also ich rede jetzt ein bisschen ins Blaue, aber das sind jetzt gerade die Pläne für 2022, dass wir und für die Zukunft, dass man vielleicht das so einpendeln könnte, dass man immer im Januar ein 2-Tages-Event hat, im April, Pi mal Daumen, April, März ein 4-Tages-Event und dann im September hoffentlich dann wieder so ein 8-Tages-Event. Das mal so als grobe Überlegung.
Genau, also so ein bisschen offen ist es ja noch bei den Indie-Filmen. Weil ich merke das jetzt auf den großen Festivals, also gerade Cannes hat ja noch extra Sektionen eingeführt, die sie komplett neu erfunden haben, einfach weil so viel Stoff da war, der jetzt irgendwie da mal raus musste. Ich bin ja mal gespannt, ob der sozusagen, wenn die Lücke kommt, dann ja doch eher nächstes Jahr. Weil wie hast du ein Gefühl dafür, von den 40 Filmen, sind das alles Überbleibsel von vor der Pandemie oder wie viel davon wurden tatsächlich unter Pandemiebedingungen gedreht? Weißt du auch nicht, ne?
Also so genau weiß ich es nicht, aber eigentlich hören wir ja doch relativ frühzeitig schon von Filmen, ja, und sind da schon mit den auch so ganz gut vernetzt, dass wir schon auch wissen, wie sich so die Produktionen entwickeln. Und ich würde schon sagen, dass sehr viele Filme wirklich jetzt ganz neu sind und auch wirklich während der Pandemie gemacht wurden und ohne jetzt Einschränkungen. Andere Projekte hatten dann vielleicht ein bisschen Probleme mit Postproduktion und blieben tatsächlich ein bisschen hängen, aber ein kleiner Anteil.
Ja, ich war jetzt letzte Woche auf dem Filmfest Hamburg und da habe ich schon große deutsche Filme gesehen, die erst nach Lockdown gedreht wurden oder während des Lockdowns. Also es geht, ne?
Ja,
Es
es
geht.
geht. Also ich bin da, wie gesagt, positiv und hoffe nicht, dass wir da irgendwie in Engpässe geraten.
Und
Das
man
können wir uns
weiß.
seit dem langen Stillstand auch gar nicht mehr leisten. Wir brauchen doch jetzt irgendwie viel
Ja,
Filmfutter.
ja.
Da stimmst du mir zu.
Ich war in den letzten 4 Wochen, ich glaube, 100 Mal im Kino. Aber ja, so muss das sein.
Ich war auch viel schon. Nee, auf jeden Fall. Also großes Nachholbedürfnis.
Auf jeden Fall. Und wie gesagt, also rein historisch gesehen, wenn die Zeiten scheiße sind, wird das Kino eher besser. Das
Ja,
war schon immer
absolut.
so, und das
Genau.
wird jetzt hoffentlich auch so bleiben. Setzt hier auch kreative Kräfte frei. Oh yeah.
Genau.
Kommen wir mal so ein bisschen zum Programm selbst.
Ja.
Ich kann ja dieses Jahr im Gegensatz zu sonst manchmal nicht so wahnsinnig viele eigene Tipps abgeben. Aber einen, fangen wir mit dem an. Und den habe ich gesehen und der hat mich natürlich weggehauen. War jetzt auch nicht meine Entdeckung, weil das jeder sagt. Das war Pick.
Ja.
Nicolas Cage als, wie heißt das?
Als Trüffel.
Trüffel, genau, Trüffel ist mir nicht eingefallen. Er ist als Trüffelsucher mit seinem kleinen Hausschweinchen und so ein Einsiedler mit Rauschebart, der sich irgendwie gefühlt seit 5 Jahren nicht geduscht hat, wohnt er da in seiner kleinen Waldhütte und eines Tages kommen irgendwelche Hooligans und klauen ihm sein Schwein, woraufhin er dann entscheidet, er geht jetzt in die Stadt und holt sich das wieder. Und es ist schon überraschend, weil so nach der Beschreibung hat ja jeder vorher gesagt, das wird John Wick mit Schwein statt Hund. Und der Film ist ganz anders. Und er hat mich total überrascht. Mega, also gibt schon hier und da ein bisschen Action, aber er hat mich vor allen Dingen unglaublich berührt.
Ja. Es ist wirklich, hätte man jetzt auch so, es ist so interessant, also dass er da nochmal in so eine ganz andere Rolle reingeht, ja, sich sowas Ungewöhnliches sucht. Ich hatte auch so vom Konzept her gedacht, what? Was ist das jetzt? Und man konnte sich es gar nicht so vorstellen, wie es zusammenkommt, aber es ist wirklich ein sehr, ja, irgendwo auch ein poetischer Film über so ein bisschen Selbstfindung geworden. Und dieser ganze Aufhänger mit dem Schwein und wie du schon sagst, er läuft da wirklich quasi 90 Minuten blutverschmiert durchs Bild und es ist wirklich was Besonderes geworden.
Ja, also den, ja, kann man, muss
Da
man
merkt
schon.
man auch, dass da ist Druck drauf auf dem Film. Also das ist auf jeden Fall auch jetzt schon ein sehr, sehr begehrter Film im ersten Vorverkauf.
Ja, also beeilt euch mit den Karten kaufen. Das ist ja auch so ein bisschen bei Cage das Tolle jetzt, dass er sich, also das ist auch ein relativ, ich glaube, sogar sein Erstlingsfilm von dem Regisseur oder der erste Spielfilm, dass Cage sich für diese Sachen, wenn er sie interessant findet, auch hergibt,
Ja.
ne? Also er ist auch jemand, der jetzt jeden Film dreht und vielleicht braucht er das Geld, vielleicht braucht er es nicht, keine Ahnung, vielleicht muss er auch einfach nur viel drehen, weil er das psychisch braucht, weiß man nicht. Aber anders als jetzt Bruce Willis und die ganzen, ich hole mir für 3 Tage 1 Million ab und mach nix, Leute.
Nee, in der Rolle, es geht da geht er auch
Der
richtig
geht in
rein.
allen seinen
Also,
Rollen richtig auf, aber
ja.
er traut sich halt auch was. Da kommt halt auch sowas wie Mandy dabei raus und er arbeitet
Ja.
mit jungen Leuten zusammen, die richtig noch Bock haben. Und nicht nur mit, Bruce Willis dreht ja nur mit Regisseuren, die genauso Geschäftemacher sind wie er selbst. Und Nicolas Cage dreht halt mit jungen Leuten, die noch richtig Bock auf Kino haben.
Ja.
Das merkst du hier auch. Also das ist, er hat ja so ein bisschen diesen Trash-Dings weg, aber das ist es überhaupt nicht. Das könnte auch, Pick hätte auch auf großen Festivals laufen können, ohne Probleme. So
Ja.
atmosphärisch, so toll.
Auf jeden Fall. Und er hat auch einen tollen Partner sozusagen an der Seite, Alex Wolff aus Hereditary. Der hat mich auch gefreut, den zu sehen. Finde ich großartig.
Genau, und damit ist mein Teil leider schon
Na,
wieder
dann
vorbei.
fange ich mal an.
Ja, wir haben gedacht, wir brauchen hier so ein bisschen eine Struktur. Also so einfach ist ja nicht. Du
Na
bist
gut.
ja, klar, wir sind Medienpartner, aber jetzt einfach nur Werbung machen lassen, das würde ja meinem juristischen Anspruch nicht Genüge tun. Also habe ich mir ein total simples Spiel ausgedacht. Ich sage einfach ein Adjektiv.
Ja.
Und du sagst sozusagen den Film, der am besten dazu passt. Also wenn ihr euch mit diesen Adjektiven identifiziert, dann kauft ihr euch die Karte, die dann empfohlen wird. Blind. Apropos blind, ne, das muss ich mal sagen. Ich bin ein bisschen traurig über das deutsche Kinopublikum und ich hoffe, unsere leinwandliebe Hörer sehen das alles anders, weil das hat Fredi mir gerade erzählt unter der Hand, dass sie gemerkt hat, dass Filme, die keinen Trailer haben, sich im Vorverkauf immer ein bisschen schwieriger tun. What the fuck? Das sind gerade die Filme, wo
Ja.
noch keiner weiß, wie die genau sind. Die kann man entdecken. Da ist man als allererstes dabei. Ne? Das war früher sozusagen, desto weniger, das ist wie wenn ich in Cannes bin, wo gibt es zu keinem Film einen
Ja,
Trailer.
ja.
Und das ist doch das Aufregendste überhaupt. Also, guckt euch die Trailer an, lest euch die Inhaltsangabe durch, und kauft euch, was ihr mögt. Und dann kauft ihr bitte einfach noch 3 Tickets dazu.
Genau.
Von Filmen, wo ihr keine Ahnung habt, was das ist. Also wenn ihr irgendwo einfach eine Lücke habt, guckt gar nicht, was das ist, sondern kauft einfach die Karte, um die Lücke voll zu machen. Und dann setzt ihr euch einfach in den Kinosaal wie in der Sneak und ihr wisst gar nicht, was los ist. Fantasy-Film, was kann man vertrauen? So, und jetzt Adjektive. Fangen wir mal an mit, weil ich ja von Scream komme, gruselig.
The Sadness. Innocence.
Achso, nee, du bist schon
nur
ein bisschen,
okay.
Nur ein. Also schon den, der am allerbesten passt.
Okay,
und ich
sag
dir jetzt schon mal, brutal kommt später auch noch. Also vielleicht solltest du The Sadness da aufheben. Aber wie du magst. Und aber du musst natürlich schon ein bisschen mehr dazu sagen. Dann so ein bisschen so ganz grob, worum es geht und warum da, warum.
Okay, also ja, das hat mich ein bisschen durcheinander gebracht, wegen, wie gesagt, dass ich mir schon was wegnehme, aber The Sadness ist auf jeden Fall, also es ist ein Virusfilm, also es geht um, also quasi ein Zombie, beziehungsweise eher so ein Rage-Virus-Thematik, kommt aus Taiwan, also ein ungewöhnliches, ja, obwohl in letzter Zeit gibt es so viele asiatische Zombie-Filme, die auch wirklich wuchtig waren, also das ist wieder ein sehr gutes Beispiel dafür. Der Film hat das Interessante ist daran, dass dieser Rage-Virus die Menschen nicht nur brutal macht, sondern er enthemmt sie auch sexuell. Also das ist schon natürlich, also das ist natürlich sehr provokant, ganz klar. Und das ist immer wirklich sehr zu tabuisierendes Thema eigentlich, also Sex und Gewalt ist ja immer eine schwierige Kombination. Also da muss man natürlich aufpassen, wie delikat das aufbereitet ist und es ist nichts für schwache Nerven, ganz klar. Was ich interessant dabei finde, ist, dass auch Frauen das Gleiche sozusagen. Es ist nicht auf Männer fixiert, dass nur jetzt Männer da irgendwie brutal und sexuell schräg draufkommen, sondern auch Frauen. Und das fand ich jetzt auf jeden Fall einen sehr interessanten Aspekt von dem Film. Und er ist auch sehr gut produziert und hat auch von Charakteren her. Also es ist nicht nur dieses, was ja oft leider so ein bisschen dann, wenn es sehr starke Action und Special Effects und so ist, dann wird ja oft auch so ein bisschen die Charakterzeichnung und die Geschichte vernachlässigt. Und das finde ich mal, fängt der Film auch gut ein.
Genau, also da weiß ich, dass Björn bei uns schon eine Kritik dazu geschrieben hat und die ist sehr, sehr, sehr lang. Also ihn hat der Film offensichtlich total beschäftigt und auch mit der Überschrift der wohl wahrscheinlich brutalste Zombie-Film aller Zeiten.
Ja.
Der scheint schon Brett zu sein. Ne? Also wenn ihr in dem Bereich auch mal irgendwie eure Grenzen austesten wollt, ich glaube, da ist The Sadness die richtige Mutprobe und vor allen Dingen ist es nicht nur eine Mutprobe um ihrer selbst willen, sondern es steckt auch noch was dahinter. Das ist natürlich auch ganz, ganz toll. Aber ich glaube so, ich meinte mit gruselig eher so wirklich in der gruselig. Ich weiß nicht, packen mal The Sadness zu brutal und provokant.
Okay.
Und fragen nochmal wegen gruselig nach. Also so richtig schön old, so ein bisschen oldschool gruselig.
Muss sagen, wir haben dieses Jahr eher so, was so, also haben einen relativ starken Anteil an Comedy, also was so diese klassischen Creature-Geschichten und so, also wo so oft ja so Gruselfilme, Geister und sowas alles sich ansiedeln oder Creature wie Werwölfe oder Vampire. Also es ist eher ein bisschen in die lustige Richtung. Ich würde jetzt nochmal als gruselig in einer sehr atmosphärischen Weise The Innocence, unser Centerpiece, anführen wollen. Das ist sehr, also das ist wirklich ein sehr anspruchsvoller Film, ein norwegischer Film. Der war auch in Cannes, in Certain Regard. Und es hat das Subgenre böse Kinder. Das ist ja sehr beliebt und ist eine ungewöhnliche Geschichte von mehreren Kindern, sehr jungen Darstellern. Die sind alle unter 12, machen das großartig. Und die haben alle sehr spezielle Kräfte und finden sich sozusagen zusammen und entfesseln dann eine sehr, ich will es jetzt nicht spoilern, aber auf jeden Fall ist der Film, hat so eine ganz schöne Mischung aus einer unheimlichen Atmosphäre und auch originellen Ideen und wirklich ein hervorragendes Schauspiel, weil diese Kinder einfach so unglaublich intensiv rüberkommen und es ist eine sehr interessante Geschichte. Deswegen ja, unser Centerpiece, weißt du ja, also steht immer für den besonderen Film.
Genau, war Amelie auch schon.
Ja, der war nicht gruselig.
Nee, aber der war besonders. Ja, wo du es selber schon sagst, dann musst du dich jetzt wahrscheinlich zwischen vielen Einträgen entscheiden. Was ist denn lustig?
Also, wir haben dieses Jahr insgesamt, finde ich, einen ganz tollen Schwerpunkt im asiatischen Bereich. The Sadness war jetzt schon mein Beispiel dafür. Aber insgesamt wirklich ungewöhnlich viele asiatische Beiträge, die auch richtig toll sind. Und ein wahnsinnig lustiger Film ist Beyond the Infinite Two Minutes. Das ist eine japanische Zeitreisekomödie, ist in einem Take gedreht, wirklich so richtig rund und wahnsinnig originell. Ich habe es so ein bisschen so im Kopf so verglichen mit One Cut of the Dead, der ja auch damals so aus dem Nichts kam und dann so unglaublich Eindruck gemacht hat. Und Beyond the Infinite Minutes geht quasi um einen Typen, der plötzlich sich selber sieht auf dem Fernseher und der sein Selbst sagt zu ihm, hey, ich bin du in 2 Minuten. Und dann beginnt von dieser Sache ein unglaublich wahnwitziger Plot, also der einen nur staunen lässt.
Ja, da hat Björn auch schon die Kritik geschrieben mit 4,5 Sternen, also Meisterwerkskurs. Und One Cut of the Dead ist eins meiner Highlights der letzten Jahre. Also das ist, da bin ich mega gespannt. Ich habe auch nur Hype gehört bis jetzt. Da gab es irgendwie noch keinen, der das nicht umgehauen hat.
Genau. Und darf ich noch einen zweiten für lustig nehmen? Oder wolltest du jetzt wirklich einen für jedes Adjektiv?
Ja, eigentlich einen, ne? Okay, da muss ich dann gut schon entscheiden. Ich hätte ja sonst OSS 117 erwartet. Das ist natürlich einer, auf den ich mich freue, weil ich die ersten beiden Teile so geil fand. Mit John Dujardin als passt ja jetzt auch, Bond-Parodie.
Ja, genau. Ich hatte eigentlich gedacht, wir sprechen darüber nochmal vielleicht gesondert, weil es halt unser Special Screening ist und weil halt, also ich meine, wo James Bond gerade so wirklich, also so extrem wahrgenommen wird und wirklich jeder gerade reingeht, der sollte sich doch wirklich dann nochmal die französische Variante, Retro-Variante angucken, der dritte Teil von OSS.
Hat sich ja ein bisschen auf sich warten lassen, fragte man sich warum, weil die ersten beiden sind ja so ein Kult.
Ja,
auch in Deutschland durchaus.
Stimmt, da weiß ich gar nicht, was der Hintergrund sein wird, gewesen ist, warum es jetzt so länger gedauert hat. Aber auf jeden Fall war jetzt auch Abschlussfilm in Cannes und Jean Dujardin macht es wieder sehr witzig. Und vielleicht noch kleine Anekdote, nicht Anekdote, aber noch so kleines Schmankerl für Berlin. Da wird Oliver Kalkofe, der die deutsche Synchronstimme spricht, in Berlin im Kino sein und den Film persönlich präsentieren.
Genau, aber jetzt keine Angst, ihr zeigt ihn dann auch, wenn Kalkofe da ist.
Natürlich, trotzdem im Original, immer, das gehört dazu. Die Franzosen fluchen doch immer so charmant. Und insofern, das ist französische Filme im Original sind schön.
Ich habe das auch, jetzt kann ich mir mal kurz erzählen, letzte Woche auf dem Film fürs Hamburg.
Natürlich mit Untertiteln, pardon.
Habe ich auch im französischen oder deutsch-französisch-niederländischen so ein Euro-Ding geguckt. Und dann fing der auf Deutsch an. Und das war furchtbar, die Synchro war ganz furchtbar. Und dann bin ich aufgestanden und habe erstmal mich beschwert. Erstmal habe ich gedacht, das trauen die sich doch jetzt nicht wirklich. Dann habe ich im Programm nachgeguckt und da stand auch drin, original mit Untertitel. Da bin ich losgegangen, versucht mir mein Geld wiederzuholen, weil ich gucke keine synchronisierten Fassungen. Und dann habe ich aber gesehen, wie die Regisseurin, die auch vor dem Saal noch stand, ausgeflippt ist und die da alle zur Schnecke gemacht hat. Und dann kam meine Hoffnung wieder, dass die neues abbrechen und nochmal von vorne anfangen. Haben sie dann nach 20 Minuten auch gemacht. Und dann lief der im Original mit Untertiteln. Und das Hamburger Publikum, ein bisschen älter, so im Schnitt, die waren stinksauer. Weil die wollten den alle auf Deutsch weitergucken. Ich war der Einzige, der da wieder rein konnte. Und ich konnte mir den Film tatsächlich angucken. Und alle anderen hätten den liebend gern auf Deutsch angeguckt. Aber das...
Christoph, weißt du was, wir sind uns so ähnlich. Ich glaube, also ich bin genau wie du auch jemand, der dann immer, wenn irgendwas ihm nicht so ist, wie es sein sollte, als Erste rausrennt und total sich beschwert. Ich weiß noch, wie ich einmal, lustigerweise weiß ich auch noch, welcher Film, das war nämlich Rabies, der erste Film von Nawod Papuchado. Und der lief in Cannes auf dem Markt und hatte das falsche Bildformat. Es war grottig. Und mir war sofort klar, nach der ersten Einstellung, das ist ein Film, der sich lohnt zu gucken, den ich unbedingt sehen will. Du weißt, wie es in Cannes auf dem Markt ist, also da, was für schlechte Kinos das sind und Vorführer, französische Filmvorführer, also die sind natürlich wirklich schwer zu bezirzen, dass sie irgendwas jetzt da irgendwie verändern und so in diesem ganzen Apparat von dem Markt. Naja, und jedenfalls, ich bin da hin und habe gesagt, ich will jetzt, dass ein Vorführer kommt, wir müssen sofort einen Vorführer herkriegen, der muss das ändern und so. Ich habe eine halbe Stunde gekämpft, dann wurde der Film nochmal angehalten und dann ging es dann im richtigen Bildformat los, ja. Also, ich kann dich nur...
Der
verstehen.
Der Cannes-Markt ist eh schwierig, weil die Kauf, der Cannes, also Cannes hat zwei Seiten.
Absolut.
Cannes, das Festival, das sind diejenigen, die die Kinokunst am allerhöchsten halten. Wenn da nur ein kleiner Fitzelchen falsch ist im Bild, gibt es hinterher eine Mail an alle 14.000 Gäste, wo eine große Entschuldigung drinsteht.
Genau.
So, und aber im Markt ist genau das Gegenteil. Da sind ja sowieso, da sind ja auch viele Einkäufer, die gehen einfach nach 10 Minuten, wenn sie merken, sie wollen den Film nicht kaufen. So, da sitzt man dann eh alleine. Und dann hatte ich das mal, dass so eine interne Preisverleihung mit Film quasi war. Und dann haben die überzogen bei der Preisverleihung. Und da war irgendwann der Slot vorbei. Und dann haben die wirklich mitten im Film einfach ausgemacht, weil die haben das Kino nur für 2 Stunden gebucht, dann ist nach 2 Stunden Ausschuss.
Krass.
Der Film ist heute nicht fertig gekommen. Auf der anderen Seite mit den Beschwerden, also sozusagen normale Menschen kriegen das ja oft gar nicht mit, selbst wenn das Bildformat falsch ist, das merkt man ja auch. Die fragen sich dann immer, gab es da einen Unterschied oder?
Ja.
Das sind auch die Leute, die auf ihrem Fernseher das immer auf das, das alles voll ist, ne? Und keine Balken, das ist wichtiger als. Aber egal. Da hatten wir in Cannes auch, da war Okja von Yong Bong-ho lief da.
Ja.
Und das war das erste Jahr, oder das war das Jahr, wo es, glaube ich, 4 Netflix-Filme im Wettbewerb gab und das war ja so ein Riesenskandal. Mhm. Und dann war immer, wenn Netflix am Anfang eingeblendet wurde auf der Leinwand, hat irgendwie die Hälfte des Kinos gebuht.
Ja, ich erinnere mich.
Mhm. So, und dann ist das da auch passiert. So, aber immer so 20 Sekunden, dann war auch wieder gut. So, und bei dem Film, der wurde dann im falschen Bildformat gezeigt, im Lumière vor 2500 Leuten, ne? So, und die eine Hälfte hat angefangen zu buhen, also die haben das ganze Kino aus dem Saal gebuht, ne? Und zwar 15 Minuten lang.
Wow.
Und die andere Hälfte hat gedacht, also ich habe auch mitgebuht. Und die andere Hälfte hat gedacht, wir buhen immer noch wegen Netflix, weil die das nicht verstanden haben, dass das Bildformat völlig falsch ist. Dann wurde der Film abgebrochen. Und neben mir saß die Journalistin von der deutschen DPA, die ist rausgerannt und hat gleich eine Meldung geschrieben, wegen Netflix-Skandal, Filmabbruch, was weiß ich. Das in den 2 Stunden.
Ein Missverständnis.
Dann fing der Film wieder von vorne an, im richtigen Format. Und in den nächsten 2 Stunden verbreitete sich aber diese DPA-Meldung in allen Zeitungen, überall auf Spiegel Online und so. Die ganzen Journalisten, die Filmjournalisten, haben natürlich den Film geguckt. Die kamen dann alle aus dem Saal, haben festgestellt, was ihre Redaktionen zu Hause für einen Bockmist verzapft haben und mussten das dann alle erstmal wieder einfangen, was das für ein Quatsch war.
Fake News.
Ja, vor allen Dingen von Filmjournalisten, die nicht mehr merken, wenn das Bildformat falsch ist.
Naja, ja. Aber wie gesagt, wir kämpfen dafür, dass die Filme anständig im Kino laufen.
Ja, also bei euch habe ich auch selten. Also klar, damals bei 35mm ist mal ein Film gerissen. Ich glaube, einmal habt ihr einen Südkoreaner angeliefert bekommen, wo die angekündigten Untertitel einfach nicht auf dem Bild drauf waren. Und dann lief der halt in der Sprache, die man nicht verstanden hat. Aber das ist auch schon 20 Jahre.
Ja, also so eine Art von Pannen passieren eigentlich nicht mehr. Also wenn, dann lassen sie sich immer Gott sei Dank schnell beheben. Und da hat sich die Technik echt verbessert. Oh Gott sei Dank, ja.
Ja, ihr habt ja auch mittlerweile, also eure Wahl fällt ja auf ziemlich coole Kinos.
Ja, das war immer unser Anliegen eigentlich, dass wir da irgendwie gute technisch equipped. Aber diese Umstellung halt in den digitalen Bereich, die war halt beschwerlich. Da haben alle irgendwie erstmal lernen müssen und gelitten. Und mittlerweile, wie gesagt, kommt es dann nicht mehr so zu Pannen eigentlich.
Ja, die ersten, das war damals auf Fantasy Filmfest, die ersten 2 Jahre, wo ihr DCP gezeigt habt, Ende der 90er, haben wir auch alle einen weiten Bogen drumherum gemacht. Ne? Aber mittlerweile ist die Qualität ja so fantastisch. Nicht nur bei euch, allgemein.
Ja.
So. Das nächste Adjektiv. Date-tauglich.
Was für ein? Ach, date-tauglich.
Ja.
Date-tauglich. Haben wir natürlich auf jeden Fall unseren Eröffnungsfilm Gunpowder Milkshake. Das ist wirklich eine schöne, toll produzierte Action-Comedy mit vielen Stars, mit Lena Headey und Karen Gillan, Michelle Yeoh. Wen habe ich noch vergessen? Paul Giamatti. Also wirklich eine super tolle Besetzung und spielt tatsächlich, also es ist eine internationale, also sprachlich ist es Englisch, es ist eine deutsche Koproduktion, aber wie gesagt mit internationalen Stars, aber spielt in ganz vielen Berlin-Schauplätzen und das finde ich auch nochmal sehr charmant. Der Film ist super lustig, ich habe eben schon angesprochen von Nawod Papuchado, wo wir schon 2 Filme von ihm gezeigt haben, das ist jetzt der dritte Film und da macht man als Date gar nichts falsch.
Sehr schön. Das nächste, der überraschendste Film. So, der dann so ganz anders ist, als man denkt, abgesehen von Pick vielleicht.
Ja, da haben wir auch ein richtig schönes Beispiel, ein Paradebeispiel, die ist ja dabei, der heißt Lamp, also Lamm, und war auch in Cannes, in Certain Regard und ist ein sehr besonderer isländischer Film mit Noomi Rapace in der Hauptrolle. Der Film fängt sehr ruhig an. Man weiß eigentlich gar nicht, in welche Richtung er gehen möchte. Und dann, ich werde es nicht spoilern, leider haben es aber auch schon Journalisten getan, aber das Schönste ist, wenn man wirklich eigentlich nichts weiß über den Film und dann plötzlich sich komplett in so einer Geschichte wiederfindet, die man ja nicht erwartet hätte. Und er ist von, es ist ein Regiedebüt, wir haben ihn auch in unserem Fresh Blood Wettbewerb drin, und er ist von einem Autor geschrieben, Sion, der wirklich schon ganz viele ungewöhnliche Sachen gemacht hat als Autor, also zum Beispiel auch Songtexte für Björk geschrieben hat, aber er macht auch mit Robert Eggers das neue Projekt The Northman, was nächstes Jahr kommen wird. Robert Eggers ist ja den Festivalzuschauern ein Begriff, wir hatten ja The Witch, sein Regiedebüt, also das heißt, dieser Autor hat eine Art, wirklich sehr ungewöhnliche Stoffe auch zu schreiben, und Lamp ist wirklich ein Film, wo du denkst, was hat man denn jetzt gesehen? Also genau so ein Film, wo man wirklich, den man nie vergisst. So richtig muss ich sagen, den wird man nicht vergessen.
Ja, das ist doch super. Das ja. ist super. Der abgefahrenste Film oder durchgeknallteste?
Der durchgeknallteste Film. Ah, es ist durchgeknallt, ist eigentlich so ein Adjektiv, das kann so in verschiedene Richtungen interpretiert werden, ja. Ich nehme jetzt mal.
So in der Hinsicht wie dieser Film vor ein paar Jahren, wo der Serienmörder sich immer im Bratenfett eingerieben hat.
Okay. Oh je. Lassen Sie sich, wir sind jetzt in der Jetztzeit, und da nehme ich jetzt den ersten kasachischen Film beim Fantasy Filmfest, Sweetie, You Won't Believe It. Da macht der Serienkiller auch ganz komische Sachen. Und der Film hat mich völlig umgehauen, muss ich sagen. Ich hab's nicht erwartet. Das ist, wie gesagt, ein kasachischer Film. Also ist eine Komödie, ist ordentlich splatterig, und es gibt wirklich so viele Szenen dabei, die richtig originell sind. Also man merkt, dass der Regisseur auf jeden Fall diese ganzen, also ganz viele Genrevorbilder studiert hat, so aus dem amerikanischen Bereich, und das macht er jetzt aber so mit seinem eigenen Charme, diesem eigenen interessanten Background, auch mit so zum Beispiel russischen Rap und diese ganzen Locations auch in Kasachstan, also so, es hat so viel Exotenbonus in diesem Film, und trotzdem hat es halt diese wirklichen gut studierten klassischen, wie macht man coolen Genresplatter-Comedy, ja, drin. Also der ist sehr abgefahren. Das ist ein Geheimtipp von mir.
Das ist schön. Mhm. Was ist denn der Film mit dem höchsten Bodycount? Für die Leute, die das mal ein bisschen härter mögen.
Naja, jetzt habe ich ja schon den The Sadness, der ist ja echt schwer zu
kloppen. Ich glaube, da kommt auch nichts ran, ne? In Sachen Brutalität auch nicht. Alles, was in die Richtung geht, das härteste Brett ist da schon.
Ja, ist das auch schon. Also es gibt noch einen, auch einen sehr, sehr harten Film, aber der ist hart in einer ganz anderen Richtung. Das ist der Coming Home in the Dark. Aber der hat jetzt keinen hohen Bodycount. Der hat nur recht extrem auch in der Richtung. Da muss man auch, also der ist nicht ohne, muss ich sagen. Aber ja, also da habe ich jetzt tatsächlich habe ich den schon verbraten, dieses Adjektiv.
Genau, das macht da nichts. Aber gibt es sonst noch, bei Coming Home in the Dark, gibt es noch andere Filme, wo du sagst, so eine kleine Vorwarnung wäre da nicht schlecht?
Also, da würde ich noch mal auf den Hunter Hunter eingehen wollen. Ein kanadischer Film, der geht so los mit einer Geschichte, dass in der kanadischen Wildnis einsame Familie, und wird da von einem Wolf bedroht und attackiert. Und dann denkt man, als Genrefilm kennt man schon, Natur und Mensch, also beziehungsweise Tier und Mensch, diese Art von Horrorfilm kennt man. Aber ich sage dann dazu, der Wolf ist wirklich das geringste Problem in dem Film, und da kommt mehr. Und vor allen Dingen, also ich glaube, es gibt selten ein Ende, das einen so überrascht hat, im Sinne von echt, was habe ich denn jetzt gerade erlebt? Ja, also da bin ich auch sehr gespannt auf die Diskussion danach im Saal.
Und apropos Ende, Ich meine, der Spekulatius steht schon im Supermarkt, aber trotzdem habt ihr als Abschlussfilm tatsächlich einen Weihnachtsfilm.
Ja.
Aber ist vielleicht auch, weil als Festival zeigt man es ja ein bisschen früher und dann zu Weihnachten kommt er vielleicht richtig, aber bei euch sieht man es zuerst. Gibt es mir auch noch keinen Trailer, ne?
Genau, gibt es noch keinen Trailer. Hatte jetzt in Toronto Premiere, ist toll besetzt mit Keira Knightley und auch mit dem Jungen aus Jojo Rabbit. Tatsächlich ist das Regiedebüt seiner Mutter. Sie ist sozusagen da eine ganz neue weibliche Stimme. Film ist großartig. Ich würde es jetzt nicht Weihnachtsfilm in dem Sinne, wobei wir da sowieso schmerzbefreit sind. Also wir haben im Hochsommer schon so viel Weihnachtsfilme, als früher war im August und so, immer gerne Weihnachtsfilme gezeigt. Da sind wir komplett schmerzbefreit, was die Jahreszeiten betrifft. Aber der Film ist halt eine Endzeit-Geschichte, eine Satire, die aber eigentlich total den Zeitgeist von so vielen Sachen im Moment trifft, weil es geht wirklich also ums sprichwörtliche Ende der Welt. Es ist klar, die Erde geht unter. Und das ist sozusagen der Aufhänger für die Frage, wie verlebst du diese letzten Stunden? Das ist halt jetzt im Rahmen einer weihnachtlichen Familienfeier. Alle drehen durch. Der Film hat einen unglaublichen bissige Dialoge und natürlich gerade mit dem ganzen Themen Pandemie, Klimawandel und so, wo wir uns wirklich sehr stark mit beschäftigt haben in den letzten anderthalb Jahren, greift dieser Film so treffend und wie gesagt so witzig und traurig und sehr gefühlvoll in vielerlei Hinsicht auf. Also das ist wirklich für mich eine emotionale Granate.
Und er heißt Silent Night.
Silent Night, genau. Das ist unser Abschlussfilm, der letzte Film des Festivals in jeder Stadt. Und der wird wirklich umhauen, glaube ich.
Für welchen Film habt ihr denn am härtesten gekämpft, dass ihr ihn dann am Ende bekommt? Wo musstet ihr wirklich am Ball bleiben? Oder ging das dieses Jahr?
Ich habe für viele Filme kämpfen, oder wir haben für viele Filme kämpfen müssen. Ich sage das jetzt nur, weil ich, wie gesagt, da so immer mal diejenige bin, die Diskussionen anregt sozusagen oder die Verhandlungen. Und wir haben für Lamp uns sehr eingesetzt, also weil er halt einen Kinostart später im Jahr erst im nächsten Jahr bekommen wird. Ebenso ein Film, um den wir auch sehr gekämpft haben, war Are You Lonesome Tonight? Über den haben wir jetzt auch noch gar nicht gesprochen. Ist ein Film tatsächlich aus dem offiziellen Cannes-Wettbewerbsprogramm. Ist ein chinesischer Film, auch ein Debütfilm. Und hat uns so bisschen wirklich an, also wenn man jetzt mal ein Schwergewicht reinnimmt, also obwohl es ein Debütfilm ist, an Wong Kar-wai, so vom visuellen Stil und von der Machart erinnert. Ein unglaublich poetischer, auch sehr dramatischer Film über Schuld und Missverständnisse. Es ist wirklich, er hat uns total begeistert und wir mussten halt sehr, sehr kämpfen darum, weil auch er wird eine Kinoauswertung bekommen und wie wir jetzt gerade zum Beispiel auch in dieser Woche gemerkt haben, waren jetzt wieder viele Neustarts, kaum einer hat es in die Top 20 und nur mit furchtbaren Zahlen geschafft. Das heißt, diese Indie-Perlen, die haben es jetzt im Moment einfach schwer, gegen James Bond, Dune und all dem, was noch kommt, anzukommen. Ja, und deswegen müssen wir dann halt natürlich verstärkt kämpfen, dass wir uns als Festival dann als Erste sozusagen da platzieren können.
Ja klar, also gerade die kleineren Verleiher wissen alle ja gerade nicht so genau. Ja. Die größeren haben jetzt so gemerkt, klar, so es gibt jetzt Blockbuster, die funktionieren, aber die kleineren, also was ich jetzt immer sehe, ganz viel wird da verschoben, weil die auch einfach die Kinos nicht bekommen. Da
genau.
Geht ganz nichts, ja.
Das ist genau das Umgekehrte wie letztes Jahr, wo ja quasi nur kleine Filme überhaupt platziert wurden und die haben alle dann wirklich teilweise eine große Chance gehabt, aber jetzt sind wir wieder in der Realität angekommen, was das betrifft. Genau. Groß gegen klein.
Ja, letztes Jahr dieser Escape Room Horrorfilm von dem Verleih Cape Light.
Ja, genau.
Der dann hier irgendwie der normalerweise gar nicht ins Kino gekommen wäre. Und dann räumt der
so viele Beispiele.
Der räumt da völlig ab.
Ja.
Auch dieser israelische Nachtwachenfilm, der bei euch lief, der lief ja richtig gut in den Kinos.
Absolut.
Wenn die den heute starten würden, würden den kein Mensch mehr gucken. Aber damals ging der richtig ab. Es war eine schöne Zwei-Monats-Phase für kleine Indie-Filme, die da richtig die großen Player waren, weil James Bond halt verschoben wurde. Und jetzt genau andersrum. Aber ich verstehe es natürlich auch, wenn die Leute jetzt erstmal wieder sagen, wenn ich jetzt ins Kino gehe, dann muss es halt auch Bond sein. Aber ich hoffe, dass bald wieder sich eine gesündere Mischung einstellt.
Eben, weil, also ich meine, wenn das jetzt der Trend wäre, dann haben wir dann wirklich nur noch Marvel und Ähnliches im Kino und die kleinen Sachen müssen weiterhin auch funktionieren dürfen und ihren Platz haben in der Kinolandschaft. Ja, wir als Cineasten wollen jetzt nicht nur den einen und selben Film ständig gucken, ne?
Ja, ich gucke 800 Filme im Jahr, das geht mit Bond alleine nicht.
Aber, ja, weißt, was ich meine.
Aber abgesehen mit kleinen Sachen, sondern apropos kleine Sachen, reden wir zum Schluss noch über den Get Shorty. Also ja. Eine Vorstellung, in dem ihr Kurzfilme zeigt. Ich sage dazu nur, wir sponsern den immer ganz gerne, weil der Gewinnerregisseur kriegt von uns einfach direkt bar 2.000 Euro, ne, nicht bar, er kriegt direkt von uns 2.000 Euro überwiesen. ihr dürft abstimmen, also das Publikum bestimmt, wer gewonnen hat. Manchmal bin ich damit einverstanden, manchmal nicht.
Dieses Jahr wirst du es schwer haben, dich selbst zu entscheiden, glaube ich.
Ja, okay, ja, ich bin ja gespannt. Ich bin, das ist, wie gesagt, ich kenne ganz viele, ich gucke ja eher alles, aber ich hatte früher ganz viele, so als ich noch in Hamburg das Festival besucht habe, da habe ich von ganz vielen immer gehört, so Get Shorty ist eh gesetzt und dann suchen sie sich noch 5 andere Filme aus.
Ja.
Das war irgendwie immer so, das
Kurzfilme haben immer eine besondere Magie, ja. Also, weil du kannst halt im Kurzfilm, du musst keine Geschichte erzählen wie im Langfilm. Du kannst wirklich aufregen oder ein bestimmtes Gefühl daraus greifen, was du als Filmemacher erreichen willst. Und also du hast ganz andere Möglichkeiten und ein guter Kurzfilm ist entweder sehr berührend oder er wühlt dich total auf in irgendeiner Form, vor allen Dingen mit einer Überraschung, auch oft mit einem Endtwist, also das Ende vom Kurzfilm ist immer total wichtig oder oft. Also dieses Jahr ist wirklich, ich könnte es jetzt selber gar nicht sagen, wir haben 10 Filme ausgewählt, Arthur kuratiert das Programm bei uns und der tut sich da wirklich, also was die Quantität betrifft, eine Menge an, also es sind wirklich unglaublich viele 100 Filme, die er da durchguckt, bis dann diese 10 gefunden sind und ich könnte jetzt gar nicht sagen, wer dieses Jahr da am meisten punkten wird, aber es ist ein schönes, starkes Programm geworden. Also wie ich schon sagte, auch der Fresh Blood, also da, was die Wettbewerbe betrifft, sind wir total happy dieses Jahr mit Get Shorty.
Ja, ich bin auch gespannt. Also ich freue mich dann, wenn irgendwie, muss ja nicht unbedingt meinen Favorit gewinnen, aber vielleicht könnt ihr so abstimmen, dass nicht unbedingt der eine Film gewinnt, den ich nicht mochte.
Das muss den Zuschauern sagen.
Ja, ich weiß, aber da muss man da durch. Und apropos übrigens für die Leute, die jetzt hier zuhören, also ich bin in Berlin in jeder Vorstellung und ich trage immer so eine blaue Tasche, wo Filmstarts draufsteht. Ihr könnt auch gerne Hallo sagen. Mache ich gerne und mir erzählen, welche Filme gut waren und welche nicht. Fantastisch. Hast du noch was Letztes, was du sagen möchtest?
Ich freue mich jetzt einfach, dass es losgeht und freue mich wirklich auch auf die erneute Zuschauerbegegnung, also im Kino. Das ist auch, was du jetzt sagst mit Hallo sagen. Ich meine, das kennen aber auch viele Zuschauer und Zuschauerinnen, dass wir als Gesprächspartner immer zur Verfügung stehen und wirklich jetzt vor Ort sind, wo man persönlich mit uns über Filme oder insgesamt über ins Festival sprechen kann. Und auf diese Begegnungen, die freue ich mich ganz besonders. Das ist, und dann, was ich nur mir wünschen würde, das finde ich auch so wichtig nach dieser langen Zeit des Stillstands und der Ermangelung an Begegnungen und Zusammensein, würde ich mir wünschen, dass Zuschauer klatschen im Kino, wenn es ihnen was gefällt und so, dass wirklich man auch zeigt, ah, das war jetzt meins. Also klatschen, da muss man nicht schüchtern sein, es gehört einfach zum Festival dazu.
Ja, habe ich jetzt wieder beim Filmfest Hamburg gemerkt, die Leute in Norddeutschland sind echt zurückhaltend.
Ich sag dazu gar nichts. Also das ist wir haben so, überall tolles Publikum.
Da saßen, ich musste bei Filmen, die ich richtig mies fand, 15 Sekunden lang klatschen, bis irgendjemand mitgeklatscht hat, obwohl der Rest den gut fand, weil die Schauspieler im Saal waren und ich das nicht ertragen habe, dass niemand klatscht.
Ja, das ist auch das wirklich ist, unhöflich fast. Ne? Dann, das geht auch nicht.
Nee, also das kann man ruhig mal machen.
Ja, nee, also ich denke auch, also das ist ganz wichtig, beim Festival muss geklatscht werden gehört einfach dazu. Ich finde auch, dass man da jetzt nicht so still, es ist auch unnötig, ja, weil ich glaube nämlich sehr oft, dass den Leuten super gut gefällt, aber dass sie einfach so ein bisschen scheu sind, dann der Erste zu sein. Nicht jeder hat dieses Durchhaltevermögen wie du.
Ja, wenn ich einmal angefangen habe, kann ich auch. Ja, das ist jetzt mittlerweile mein Job. Ich klatsche auch immer als Erstes, wenn du auf die Bühne gehst vorne.
Dankeschön. Ja,
das ist, auch wenn ich jetzt dieses Jahr zum ersten Mal ja in Berlin bin, statt in Hamburg, seit ever.
Also, echt?
Ja, für die Nights habe ich es öfter schon gemacht.
Genau,
deswegen, ach so. Für das Hauptfestival zum ersten Mal. Ich bin echt gespannt, weil das in Hamburg war natürlich schon so eine Family, ne? Also, da kannte jeder jeden. Einige meiner besten Freunde habe ich so über die Jahre da kennengelernt. Das ist natürlich eine tolle Sache und die sind auch echt angenehm, die Leute. Ne? Leute, die Horrorfilme gucken, sind immer nett. Also nicht alle, aber die meisten.
Auch Filmregisseure, die Horrorfilme machen, sind auch immer nett. Ja. Es gibt viel zu viele Vorurteile.
Dann lassen wir es dabei.
Ja,
freuen uns darauf, möglichst viele von euch dann in den nächsten Wochen zu sehen. Ich nur in Berlin. Fredi, welche Städte bist du selber?
Ich bin auch in Berlin und ich bin dann in Hamburg. Tatsächlich bin ich in der Mitte vermutlich nicht dabei. Das haben die Kollegen übernommen. Berlin und Hamburg.
Aber sind alle nett und gerne mit denen quatschen.
Ja, unbedingt.
Und
vielen, vielen Dank, Christoph.
Super,
ja?
Gerne.
Danke.
Bis dann, ciao.
Bis dann, ciao.
Leinwandliebe und Sebastians 5 Minuten sind Filmstarts-Podcasts der Webedia GmbH. Moderation und Schnitt Sebastian Gertschikow, Produktion Tobias Meyer, Monique Stibbe und Nina Becker. Die Songs Take a Chance und Easy Jam im Intro und Outro kommen von Kevin McLeod. Die Links zur Musik und zur Lizenz findet ihr in den Shownotes.